Heute zu Gast bei der Koni Kaffeepause ist Dr. Peter Staub, Verwaltungsratsvorsitzender und Gründer von Pomplus. Er ist aus der Schweiz zu uns angereist zur Kaffeepause. Peter, wie schön, dass du da bist. Fangen wir direkt mal an für die Hörerinnen und Hörer, die Pomplus schon mal gelesen haben und noch Fragen haben, wenn es um dich geht. Wer bist du und was machst du?
Vielen Dank, Andreas, erstmal für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier nach Frankfurt gekommen. Sonst ist ja mein Lebensmittelpunkt in der Schweiz, aber habe natürlich auch einen engen Bezug zu Deutschland. Ich bin ursprünglich Bauingenieur, habe mich dann in verschiedenen Segmenten weiterentwickelt und war 25 Jahre CEO der Pomplus und jetzt eben Verwaltungsratspräsident. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne und viele Hobbys, aber alles in eigentlich sportlicher Natur. Sonst hat es nicht viel Platz sonst in meinem Leben.
Was hat dich denn damals angetrieben, 1996 war das, wenn ich das richtig recherchiert habe, Pomplus zu gründen?
Ich habe gesagt, ich bin eigentlich Bauingenieur als Ursprungsberuf und habe dann aber eigentlich nie wirklich auf der Baustelle gearbeitet oder Gebäude berechnet oder konzipiert, sondern meine Leidenschaft war eigentlich auch nach dem Studium direkt die Informatik. Habe dann in zwei, drei Unternehmen auch Softwareentwicklung gemacht. Und in diesem Zusammenhang hatte ich die Chance, zurück an die Hochschule zu gehen und dort eine Dissertation zu machen in einem Projekt, wo es um das Lifecycle Data Management ging. Also es ging darum, die Datenverarbeitung, Lebenszyklus von Immobilien zu optimieren. Und in diesem Zusammenhang hat sich eigentlich gezeigt, schon damals vor 30 Jahren, dass da ein Riesenpotenzial ist. Und mein Wunsch war immer, mich selbstständig zu machen. Das war wie ein inneres Feuer. Und dann hatte ich einen Professor, der auch ein Unternehmer, stark Unternehmer war. Und dann haben wir zusammen beschlossen, diese Firma Pomplus zu gründen. Und Pomplus heißt ja auch Projekt- und Objektmanagement. Also es ging darum, auch in der Gründungsphase diesen Lebenszyklus im Fokus zu haben.
Da höre ich zwei Themen raus, zum einen den Betrieb von Gebäuden und zum anderen Datenmanagement. Das war ja 1996 möglicherweise schon sehr visionär, oder?
Ja, ich denke, wir leben heute noch zu großen Teilen von dieser Vision. Wir hatten dort auch schon sehr gute Ansätze. Leider fehlte damals noch die Technologie dazu. Das Internet war im Entstehen, es gab keine vernünftige Software. Ich habe ja in meiner Diese objektorientierte System analysiert und versucht, diese zu adaptieren nachher, aber das war technologisch noch nicht so weit. Dann haben wir gemerkt, auch es hat so viele Baustellen in der Immobilienwirtschaft, dass wir uns dann zuerst auf die Organisations- und Unternehmensentwicklung fokussiert haben, um die Unternehmen überhaupt fit zu machen, die entsprechenden Informatikmittel einzusetzen. Also es fehlte an Rollen, es fehlte an Prozessen, niemand hat sich über den Lebenszyklus wirklich Gedanken gemacht. Und darum waren die ersten Jahre geprägt eigentlich von Prozessorganisationsberatung.
Wenn man das mal metaphorisch ausdrückt, war euer Job in den ersten Jahren den Unternehmen beizubringen, dass man statt Blätter in einem Ordner abzuheften, auch Dateien auf einem Laufwerk ablegen kann?
Ist etwas überspitzt ausgedrückt, aber es ging natürlich stark auch darum, überhaupt zu Daten zu kommen. Informationen waren in Form von Papierdokumenten vorhanden, seien es Pläne, Bewirtschaftungsverträge oder alles war schon sehr, sehr stark noch papiergetrieben. Eines unserer ersten großen Projekte war auch eine Portfolio-Transformation zu begleiten und dann mussten wir auch mithelfen, einen Datenraum einzurichten und da hatte man noch riesige Räume gemietet, dort Ordner aufgestellt und dann geschaut, dass alle diese Ordner anschauen können und so ging das damals noch zu und her.
Heute nahezu unvorstellbar. Was hat denn damals das Bewusstsein geprägt, dass der Gebäudebetrieb, Daten für den Gebäudebetrieb so relevant werden?
Ja, man hat gemerkt, dass eigentlich alle Organe, auch die Organe der öffentlichen Hand, sich vor allem um das Bauen kümmern. Und nachher wurde mehr oder weniger das Management-Lebenszyklus sehr stark vernachlässigt. Und Das ist klar, dass es dafür natürlich auch bessere Informationen braucht. Und die Vision war natürlich auch, es hat ja zwei Fokus. Einerseits im Bauprozess wollten wir angreifen, weil im Bauprozess entstanden zu viele redundante Daten. Es waren die ersten Systeme dort im Einsatz, aber jeder Planer hatte ein eigenes CAD-System. Also alles wurde redundant produziert, war nicht mehr kongruent zueinander. Also wollten wir das optimieren und dann auch definieren, welche von diesen Daten, die man mit großem Aufwand herstellt, nachher eben in den Betrieb übergeben werden können. Das ging konzeptionell, aber eben, wie gesagt, es fehlten Technologien wie BIM oder andere Methodiken, heute Modelle, die das ermöglicht haben, dann nachher wirklich auch in der Breite umzusetzen.
Wie funktionierte das denn damals, Daten aus dem Bau nachher in den Betrieb zu überführen? Ja, ohne Internet und die Medien, die wir heute kennen.
Ja, wir haben natürlich schon noch viel auch mit Disketten und CDs dann wirklich die entsprechende Information transferiert. Also es war noch nicht viel anderes möglich. Ja. Oder Netzwerke, wo dann aber alle Planer auf dem gleichen System gearbeitet haben, solche Versuche waren damals eigentlich noch üblich.
Ihr seid also über das digitale 1.0 in die Betriebe gekommen. Was habt ihr denn da vorgefunden an Bereitschaft, an Offenheit und vielleicht auch an Passion zu sagen, wir wollen uns transformieren?
Es gab verschiedene Situationen. Wir haben schon profitiert von einem Netzwerk von Unternehmern oder Organisationen, die erkannt haben, dass sich die Welt verändert. Aber das waren schon innovative Köpfe, die dann auch den Weg mit uns gesucht haben oder wir den Weg zu ihnen gefunden haben. Ein Großteil der Industrie war schon noch sehr, sehr veraltet und auch von Leuten besetzt, die behauptet haben, sie haben alles im Griff und alles sei in Ordnung und es ist alles eigentlich schon gut so. Und hat sich dann erst mit den Jahren herausgestellt, dass eigentlich alles so unter dem Deckmantel schief lief, aber man hat das einfach als gut verkauft. Also die Offenheit war schon nicht in der ganzen Branche sehr groß. Wir hatten stark zu kämpfen als Start-up mit veralteten, verkrusteten Strukturen. Ich denke, das ist heute anders.
Hat das Renommee deines Mitgründers dabei geholfen, Türen zu öffnen?
Ja, Professor Schalcher war ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Firmengründungsphase, hat durch sein Know-how und durch seine Kontakte auch Goodwill geschaffen und den Weg geöffnet für uns. Er hatte aber noch ein anderes Netzwerk. Ich habe bei Professor Walder gearbeitet. Walder, der dann später die Software Speedicom vertrieben hat. Mhm. Ich denke, Professor Walder ist auch ein führender Kopf, innovativer Kopf in der Branche. Und dort war ich in einem Netzwerk auch drin, wo er auch mir stark geholfen hat, auch bei seinen Kunden Fuß zu fassen. Also ich hatte so eben so ein paar Angelpunkte, die wichtig waren in meinem Leben.
Das wären zwei Vorbilder gewesen, die beiden?
Genau, zwei. Der dritte war die erste Stelle, die ich gehabt habe, das war Dr. Pfaffinger, ein exzellenter Mensch in der Immobilieninformatik damals, der auch die Software Flash und andere mitentwickelt hat.
Also prägende Charaktere.
Genau.
Jetzt hat sich Pomplus weiterentwickelt. Die ersten Jahre hast du beschrieben. Wie ging es dann für dich als Unternehmer und für Pomplus weiter?
Es war eigentlich, jede Phase war natürlich sehr spannend. Am Anfang konnte ich jeweils sagen, wir verdoppeln uns. Also von 2 auf 4, auf 8, auf 16. Und dann ging es dann nicht mehr im gleichen Takt weiter. Es gab so verschiedene Phasen, so vielleicht um 20 Leute herum, um 50 herum. Jetzt sind es gut 100. Es gab immer wieder so Phasen, wo auch eine gewisse Konsolidierung stattgefunden hat. Aber durch das, dass wir auch selber auch Organisationsberatung angeboten haben und jetzt noch anbieten, waren wir auch immer darauf erpicht, uns selber zu entwickeln. Und darum haben wir auch immer sehr sorgfältig unsere eigenen Strukturen entwickelt, haben neue Strukturen geschaffen, haben auch uns selber zertifiziert, haben am European Quality Award mitgemacht, dort zweimal gewonnen. Aber wir wollten uns auch immer messen mit der Industrie. Und ich glaube, das hat uns geholfen, dass wir nicht in der typischen Start-up-Phase stecken geblieben sind, wo irgendwie die Gründer irgendwie es einmal nicht schaffen, die Firma zu skalieren.
Messen mit der Industrie war für euch auch dieser Motor zu sagen, wir skalieren, wir werden Industrie gleich, ähnlich von den Abläufen, Prozessen?
Oder besser natürlich. Mhm. Also wir hatten natürlich als kleine Unternehmung immer die Möglichkeit, die Strukturen sehr schnell umzusetzen und so eine gewisse Vorreiterrolle einzunehmen. Das ist natürlich einfacher mit einem Startup von 20, 30, 40, 50 Leuten als mit einer Grossunternehmung, die vielleicht noch irgendwelche Rahmenbedingungen hat. Aber Wachstum und Marktanteile gewinnen war eigentlich für uns nie eine Frage. Das war immer ganz klar, mussten wir auch nie groß uns abstimmen.
Weil ihr konkurrenzlos seid oder wart in der Schweiz?
Nein, ich glaube, es gab in allen Leistungssegmenten gab es immer irgendwelche Mitbewerber. Die haben wir natürlich auch gut beobachtet und uns auch versucht, schneller zu bewegen als unsere Mitbewerber. Aber ich denke, mit unserer Aufstellung, wie wir das gemacht haben, mit dem wissenschaftlichen, universitären Hintergrund, konnten wir uns doch eine gute Position schaffen und uns dadurch auch differenzieren von vielen Leuten im Markt, die halt auch ein bisschen viel labern und nicht liefern.
Jetzt kann man deiner Vita und auch der von Pomplus entnehmen, dass es immer irgendwie eine Nähe zur Wissenschaft gab und auch noch gibt. Du bist mittlerweile auch selbst in der Wissenschaft als Lehrender. Was ziehst du aus deiner Tätigkeit als Lehrender, was dir bei Pomplus hilft?
Ich glaube, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Natürlich profitiere ich jetzt als Studiengangleiter des CS Digital Real Estate von meinen Erfahrungen aus der Branche. Andererseits bin ich dort sehr stark in Kontakt mit neuen Unternehmen, mit neuen Geschäftsmodellen, mit Digitalisierungsthemen, die dann auch wieder spannend sind für mich und die ich auch wieder in die Firma reintragen kann. Und so sind auch viele Produkte entstanden, die ich lancieren konnte. Vor allem so, jetzt haben wir das 10-jährige Jubiläum des Summits. Das ist so ein Produkt, das aus dieser Kooperation entstanden ist. Dieser Digital Real Estate Index, den wir produzieren, haben Think Tanks gegründet. Es war schon eine gute gegenseitige Befruchtung.
Du hast gesagt, Geschäftsmodelle sind entstanden. Ihr als Pomplus begleitet dabei, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Was sind so die Punkte, wo es für dich offensichtlich ist, das und jenes kann ich miteinander verbinden und es wird ein möglicherweise neues Geschäftsmodell daraus?
Also wir beobachten natürlich, wo ist in der Branche Bedarf, also wo sind die größten Pain Points. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also die Branche ist ja nicht bekannt als dynamische Branche, sondern ist es eigentlich bekannt als sehr tradierte Branche. Darum braucht es Druck. Ich bin überzeugt, dass keine Innovation ohne Druck entsteht. Also wir schauen schon dort wo tut es weh und versuchen das nachher gemäß standardisierten Modellen auch zu erkennen und umzuwandeln in erfolgreiche Geschäftsmodelle. Also erstmal natürlich Kundeninteraktion, Produktspezifikation klar werden, wie liefere ich das dann den Kunden und wie mache ich die Wertschöpfung daraus.
Habt ihr sowas wie einen Beta-Test oder so ein MVP, was ihr dann intern vertestet, wenn ihr ein Geschäftsmodell entwickelt?
Ja, wir haben dann auch wieder, entweder machen wir das intern, wenn das geht, aber wir haben auch jetzt noch immer wieder innovative Kunden, die bereit sind, dann mit uns zusammen einen neuen Weg zu gehen. Das ist ganz wichtig.
Auch mit der Offenheit, dass der Weg endlich ist?
Ja, das ist natürlich kann man dort dann nicht das große Geld machen. Das ist auch wieder eine gegenseitige Vertrauensbeziehung. Aber das kann sein, dass das auch natürlich auch Geschäftsmodelle nicht funktionieren, wie man weiß. Ja. Mhm.
Was ist ein Geschäftsmodell, an das du dich noch gerne erinnerst, was heute noch funktioniert, was ihr entwickelt habt?
Ja, es sind verschiedene Themen. Also ich denke, ein rund um das Thema Digitalisierung haben wir so eine Innovation Engine entwickelt, wo es darum geht, die Innovationen im Markt zu filtern, dann rollengerecht zu adaptieren und daraus dann Digitalisierungsstrategien abzuleiten. Das ist etwas, was sich sehr bewährt hat und wir auch jetzt noch praktizieren.
Innovation Engine, das klingt jetzt zunächst mal für mich wie eine Blackbox. Was passiert in dieser Blackbox?
Ja, das ist relativ strukturiert, wie wir auch eigentlich auch sonst arbeiten. Also wir analysieren erstmal die Trends, die da im Markt vorhanden sind. Nicht nur Digitalisierungstrends, sondern generelle Trends, die aus Megatrends resultieren, die wir dann runterbrechen in Real Estate Trends und dann daraus ableiten, je nach Unternehmen und Rolle, wie hoch ist die Relevanz und was ist die Bedeutung und wann tritt das ein. Das ist so eine Quelle. Dann schauen wir natürlich auch sehr gezielt immer die Startup-Szene an, was für neue Software entsteht, was daraus für Potenzial ist, was für Use Cases daraus entstehen. Wir schauen auch sorgfältig die Unternehmen an, wo sind eben ihre Potenziale. Und daraus können wir dann auch nach verschiedenen Methoden dann die entsprechenden Use Cases und Umsetzungsschritte planen.
Wenn ihr die Startups anschaut, ist das dann der Blick auf Startups in der Schweiz, Dach, Europa?
Ja, jetzt schon mehr. Also als wir begonnen haben, war ich sehr heiß darauf, auch überhaupt weltweit zu schauen, was irgendwo entsteht. Vor allem auch, ich war auch einige Mal im Silicon Valley zum Schauen, was dort entsteht. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, irgendwie ein coole Unternehmung aus dem Silicon Valley in die Schweiz oder nach Deutschland zu holen, die dann überhaupt diesen Markt als attraktiv betrachtet. Also sind wir jetzt schon sehr stark fokussiert auf Deutschland, Schweiz, England, Dänemark, Österreich, also das, die Dachregion natürlich, plus eben vor allem die Nordics, und England, die wir sehr, sehr gut betrachten. Und das ist auch eine gewisse Nähe da, wo auch eine Chance besteht, dass man das überhaupt ein- und umsetzen kann.
Jetzt hast du außen vor gelassen Spanien, also die Iberische Halbinsel, Italien, Frankreich, Griechenland. Ist das kein PropTech- oder Start-up-Markt, der relevant ist?
Doch, natürlich hat es dort auch. Ich kenne einige spannende Unternehmen in Spanien, ich kenne in Italien ein, ich kenne jetzt keine griechischen Startups, aber es hat doch noch eine gewisse sprachliche Barriere. Also Englisch und England und all die Nordics, die sind eigentlich schon etwas näher, denke ich, bei uns. Und für mich präsenter, ohne zu sagen, dass Spanien und Italien und andere Länder um uns herum da nicht viel zu bieten haben. Aber irgendwo ist es halt schon so, dass sich gewisse Sachen halt auch duplizieren. Es entsteht nicht immer irgendwo immer etwas Neues. Es entsteht vielleicht an 5 Orten dasselbe. Also kann man das ein bisschen entspannter anschauen.
Also würdest du auch sagen, es gibt keinen homogenen europäischen Markt für junge Gründer, für Startups?
Nein, das macht das Ganze wirklich schwierig. Also ich kenne ja einige aus Deutschland und aus der Schweiz, die expandieren wollen. Ich begleite jetzt gerade ein dänisches Startup, das in der Schweiz Fuß fassen will und so weiter. Es sind schon ein sehr heterogener, kleinteiliger Markt, der es schwierig macht, wirklich zu skalieren.
Jetzt hast du natürlich, wenn du in die Schweiz kommst, noch sprachliche Barrieren innerhalb eines Landes. Was beschreibst du als besondere Herausforderungen für Startups, in die Schweiz zu kommen?
Ja, ist genau das Thema. Also wenn jetzt ein deutsches Startup kommt, dann ist wahrscheinlich der primäre Raum die Deutschschweiz. Und es ist enorm schwierig, dann auch sogar für Schweizer, Deutschschweizer Startups in der Romandie Fuß zu fassen oder im Tessin Fuß zu fassen. Tessin ist sowieso ein sehr kleiner Markt Und die Romodist ist eigentlich interessant, hat viele auch große Zentren dort, wie Lausanne oder Genf, das gibt viel her. Aber man muss diese Sprache, man muss diese Französisch haben im Sales, man muss in der Entwicklung haben, das ist ein großer Aufwand für ein Start-up mit einem begrenzten Markt. Also es macht es auch für Schweizer Unternehmen schwierig.
Und andersherum, also aus der Schweiz zu expandieren, ist das für Schweizer Startups leichter?
Ja, also ich würde mal behaupten, es ist einfacher für ein Startup aus der Deutschschweiz in Deutschland Fuß zu fassen, als in der Romandie, also in der Westschweiz Fuß zu fassen. Und das wird auch oft so gemacht, dass man einfach sagt, man hat einen schnelleren Zugang, hat die gleiche Sprache, kann eigentlich dieselben Leute verwenden und für eine Expansion über eine Sprachregion hinweg musst du alles doppelt machen.
Aufwand, natürlich.
Ja, das ist eben sowieso schwierig, auch im Moment überhaupt. Es gibt ja wenige Startups, die wirklich skalieren. Und dann das noch über solche Sprachgrenzen hinweg.
Jetzt sind ja auch die Märkte unterschiedlich groß. Der Schweizer Markt sicherlich deswegen auch kleiner, weil es nicht nur sprachlich nochmal anders aufgeteilt ist. Wie würdest du sagen, ist der Unterschied für das, was in der Schweiz entsteht, zu dem, was in Deutschland im Markt zu beobachten ist?
Also wenn wir generell die wirtschaftliche Situation anschauen, ist natürlich ist es für uns im Moment sehr viel einfacher. Wir hatten letzte oder vorletzte Woche eine große Tagung mit dem Titel Die Schweiz, die Insel der Glückseligkeit, wo wir genau das thematisiert haben. Geht es uns wirklich so gut? Schaut das Ausland auch auf uns als Vorbild? Oder betrachtet uns das Ausland als Vorbild? Ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Situation. Wir können uns wirklich glücklich schätzen mit unserem aktuellen Situation, ohne alle die Probleme klein zu reden. Aber wenn ich nach Deutschland schaue, jetzt nicht politisch, sondern auch wirtschaftlich, mit der ganzen Entwicklung in der Real Estate-Branche, mit dem einbrechenden Projektentwicklung in den letzten paar Jahren, ist schon ein schwieriger Markt geworden. Aber das heißt nicht, dass er jetzt für uns als Unternehmung an Attraktivität verloren hätte. Wir sind ja 10-mal kleiner in der Schweiz, haben aber 10-mal Leute in der Schweiz. Also wir denken, in Deutschland hat es schon noch Potenzial für uns.
Potenzial für Pomplus, das sieht man jetzt auch an der Büroeröffnung in Köln. Also der deutsche Markt für euch nach wie vor attraktiv und relevant?
Auf jeden Fall. Also ich denke, unsere Leistungen helfen ja den Unternehmen auch, ihre Wirtschaftlichkeit zu stärken oder gewisse regulatorische Vorgaben im Bereich der Nachhaltigkeit zu erfüllen. Und wir leben nicht von Transaktionen glücklicherweise, wir leben nicht von Projektentwicklungen glücklicherweise, sondern wir leben davon, dass es einen riesen Immobilienbestand gibt, der bewirtschaftet und möglichst gut gemanagt werden sollte. Und da helfen wir eigentlich allen Unternehmen, da ihre Performance zu verbessern, für ihre Kunden und für ihre Mitarbeitenden bessere Services anzubieten.
Also zusammenfassend, Pomplus ist der Effizienzsteigerer für das Bewirtschaften von Immobilien?
Ja, nicht nur für das Bewirtschaften, eigentlich für das ganze Management, angefangen von der Portfoliosteuerung über das Asset Management, Property Management bis zum Facility Management, helfen wir eigentlich immer noch in allen Lebenszyklusphasen. Vielleicht jetzt weniger in Deutschland, eben im Bereich der Projektentwicklung oder der Bautreuhand. Dort sind wir jetzt in Deutschland weniger stark unterwegs, aber sonst eigentlich in allen Bereichen des umfassenden Managements von Immobilien.
Und wo würdest du sagen, ist insbesondere im Hinblick auf das Thema ESG der größte Hebel in dem Lebenszyklus der Immobilie?
Ja, natürlich ist, also wenn man schaut, irgendwie 95% sind Bestand und 5% sind irgendwie Neubau. Also der ganz große Hebel ist natürlich im Bestand und in der Bestandesentwicklung. Und das Problem ist darin, dass das einfach kostet. Also man bringt diese Klimaneutralität nicht her, ohne die entsprechenden Mittel bereitzustellen. Und nicht alle können sich das leisten. Das muss man halt auch sehen. Man muss diese Mittel haben, um das zu machen. Vor allem auch, ich denke an viele private Leute, aber auch institutionelle Investoren, die können auch nicht beliebig ihre Mittel investieren. Die müssen auch immer wieder schauen, die haben Anleger, die haben Pensionskassen, die in sie investieren. Die müssen sicherstellen, dass sie auch eine gewisse Performance leisten können. Und natürlich langfristig wird sich das dann auszahlen, aber es braucht Investitionen dazu.
Jetzt ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland ja alles andere als rosig. Das merken wir im Projektentwicklermarkt. Denkst du, dass die Geschwindigkeit, die Themen umzusetzen, dadurch, dass Mittel anders allokiert werden, abnimmt? Dass es langsamer geht, dass wir die Klimaziele nicht so schnell erreichen werden im deutschen Markt?
Ich befürchte es, ja. Wenn ich ehrlich bin, befürchte ich das. Dass es eine gewisse Verzögerung geben könnte aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation, wo es halt schlussendlich geht, es einmal auch darum, dass man auch nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt. So habe ich auch als Unternehmer immer gearbeitet. Also es gibt gewisse Grenzen, auch wenn diese Forderung natürlich nach unserem Lebensraum und absolut im Vordergrund steht. Aber es muss auch bezahlt werden.
Das heißt, diejenigen, die die Mittel haben, das umzusetzen, werden weit vorne sein. Und die nicht allzu wirtschaftlich aufgestellt sind, haben dann die Schwierigkeiten.
Ja,
rufen euch.
Ja, wir können auch kein Geld geben. Wir können nur helfen, das möglichst gut umzusetzen, möglichst wirtschaftlich auch gut zu planen, dass es über die Jahre hinweg in eine vernünftige Investitionsplanung kommt. Das ist ja der große Clou dran. Vielleicht gibt es eine gewisse Differenzierung zwischen, wie du gesagt hast, Unternehmen, die auch jetzt schon sehr gut aufgestellt sind, die langfristig dann auch davon profitieren, dass sie einen sauberen Bestand haben als andere.
Wenn ich das auch zum Ende unserer Kaffeepause nochmal reflektiere, Pomplus entstanden aus der Erkenntnis heraus, die Immobilienwirtschaft hat Potenzial 1996, mit Daten kann man arbeiten. Mittlerweile wenn ich das richtig verstanden habe, ein Dolmetscher, Übersetzer von betriebswirtschaftlichen Modellen in die Immobilienwirtschaft. Also was funktioniert aus der BWL, was man ins Management von Immobilien übertragen kann. Jetzt zu jemandem, der auch befähiger ist, die aktuelle Regulatorik umzusetzen und in den Markt zu bringen.
Ja, das ist eigentlich schön zusammengefasst. Wir betrachten uns ja als innovative Unternehmung. Das sagt jeder von sich, das ist natürlich klar. Ich sage es auch nicht gern. Aber wir sind nicht Erfinder. Wir haben Nähe zu Forschung, weil wir an Forschungsresultaten interessiert sind. Aber wir forschen nicht. Wir sind Umsetzer. Wir sehen uns als Umsetzer von neuen, umsetzbaren Technologien, von neuem Wissen aus verschiedenen Bereichen in die Immobilienwirtschaft. Und dort fokussieren wir uns und dort können wir etwas und wir machen nichts anderes als das, was wir können.